Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast und zur Sendung der digitalen Agenda. Heute mit dem Thema Luft- und Klimasensoren in Ulm. Und dazu begrüßen wir im Studio den Herrn Karim Taraf von der Firma Havadava. Hallo Karim. Und den Herrn Kai Weinmüller von der Ulmer, vom Ulmer Initiativkreis Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Hallo Kai, hallo Karim.
Hallo.
Hallo.
Also der Ulmer Initiativkreis Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung war schon das ein oder andere Mal auf Radio Free FM zu hören. Aber Kai, vielleicht kannst du kurz noch was zu dir und dem Ulmer Initiativkreis für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sagen.
Ja, sehr gerne. Hallo und vielen Dank für die Einladung, dass wir nochmal unser Projekt vorstellen dürfen. Ja, mein Name ist Kai Weinmüller. Ich bin vom Ulmer Initiativkreis Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V., den wir immer als UNW dann abkürzen, ja, damit wir dieses lange Wort auch besser aussprechen können. Ich selber bin viele Jahre schon dabei. UNW gibt es seit über 25 Jahren und wir beschäftigen uns mit der nachhaltigen Entwicklung der Region Neu-Ulm und Ulm. Und dort dann insbesondere auch bringen wir uns ein in konkrete Projekte, um eben diese Nachhaltigkeit auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Und zweite im Studio, Karim Taraf von der Firma Havadava. Was macht Havadava und Karim, was machst du?
Genau, also ich bin einer der vier Mitgründer der Firma und bin ursprünglich in Kairo, Ägypten geboren. Da habe ich so die Mehrheit meines Lebens bisher verbracht und bin auch dadurch sehr eng immer mit dem Thema Luftqualität auch herangewachsen. Und bei dem Thema Luftqualität beschäftigen wir uns darüber, wie wir aus Daten zur Luftqualität möglichst handlungsrelevante Informationen kriegen, also ganz egal, also ob die Luftqualitätsdaten aus Sensoren kommen, wie hier in dem Projekt, oder ob Satelliten oder städtische Messstationen oder Fahrzeuge. Man will ja versuchen, Mehrwert aus diesen Daten zu holen. Das ist letztendlich unser Daseinsgrund, dass wir aus diesen Daten in Kombination mit anderen Informationen wirklich handlungsrelevante Erkenntnisse liefern können, die dann für Städte, für zukunftsfähige Städte dann relevant sind.
Und jetzt sind wir ja hier bei dem Projekt von der digitalen Agenda und haben da gehört, dass es um Luft- und Klimasensoren in Ulm geht. Und da mal die Frage an euch beide, was ist denn das für ein Projekt? Wie kam es denn dazu?
Genau, dieses Projekt Luft- und Klimadatensensoren ist ein Teilprojekt eben unseres städtischen Projektes Zukunftskommune @BW. Ja, das ist ein Projekt der digitalen Agenda Ulm. Und läuft schon seit 2 Jahren. Und da haben wir ein konkretes Projektgebiet. Das ist dieser alte Eselsberg oben, wo wir einige Projekte schon seit einigen Jahren jetzt umsetzen. Um kurz mal auf dieses Projekt nochmal einzugehen, Zukunftskommune, Zukunftsstadt Ulm. Da gibt es verschiedene Handlungsfelder, zum Beispiel Leben im Quartier, Mobilität, Handel. Und ein Projekt oder ein Handlungsfeld heißt Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Und der UNW, für den ich ja heute da bin, hat eben dort in diesem Handlungsfeld die Projektleitung übernommen und wiederum eines von mehreren Projekten in diesem Umweltbereich dreht sich eben um dieses ganze Thema Luftdaten, Klimadaten, Messung, Erfassung. Und einfach mal, um dann mal den Einstieg zu bekommen in diese ganze Thematik, wie wir denn nachvollziehbar solche Daten ermitteln und auch visualisieren können.
Und wie kam es denn dazu, dass da eine Firma Havadava mit an dem Projekt teilgenommen hat?
Nachdem wir das Projekt eben mal so beschrieben hatten, wie wir es gerne machen wollten, haben wir uns eben dementsprechend nach Projektpartnern umgeguckt. Es gab eine Ausschreibung auch, ja. Einer der Bewerber war dann eben Havadava, die dann auch letztendlich den Zuschlag bekommen haben.
Und Karim, Havadava, wo sitzt ihr eigentlich genau?
Wir sitzen in München.
Ah, in München. Also die Ausschreibung, die war dann auch, wie so Ausschreibungen zu Projekten sein müssen, war das dann europaweit oder deutschlandweit oder eben nur im süddeutschen Raum? Hat man gezielt hier im süddeutschen Raum jemanden gesucht als Partner?
Die war deutschlandweit.
Und da habt ihr euch dann durchgesetzt. Was war das Besondere an Havadava, dass ihr euch da durchgesetzt habt?
Also für uns als Projektausschreiber quasi war das Interessante daran, dass es eben sehr gute Projekte schon gibt, die schon die sehr umsetzungsreif schon sind, sehr weit fortgeschritten, ja. Und wo wir eben gesagt haben, in diesen Modellstädten, wo die Projekte schon laufen, passieren eben Sachen, die wir sehr gut finden und die wir in Ulm auch gerne dann so umsetzen wollten. Also da ging es darum, da kann der Karin nachher vielleicht auch noch was dazu sagen, da können wir später auch nochmal drauf, da ging es einfach darum, dass wir gesehen haben, dass Städte eben schon in einem Stadium sind, wo eben mit Daten schon so toll umgegangen wird und so toll visualisiert worden, wo wir sagen, das sehen wir auch als zukunftsfähige Lösung für Ulm.
Also das war eine der Kriterien, dass die Daten eben sichtbar sind. Für wen?
Also in dem Fall gebe ich nochmal die Antwort. Für uns war das Projekt ja eigentlich für die ganze Stadt Ulm, also für die Einwohner der Stadt Ulm, die Bewohner natürlich auch. Wir haben aber auch sehr viele andere Gruppen mit dabei, Unis und Hochschulen auch. Also wir wollten eben ein transparentes, für alle zugängliches Medium schaffen, wo man eben solche Daten mal abfragen kann, wo man dann auch ein bisschen eine Erläuterung bekommt, ein bisschen auch erklärt bekommt, wie die Daten zustande kommen, was die bedeuten, ja, um einfach eine möglichst breiten Bevölkerungsschicht auch mal zu sagen, das ist ein Einstieg, guckt es euch mal an. Und wir kommen dann nachher auch drauf, dass wir das an verschiedenen Punkten auf dem Eselsberg gemacht haben, um daraus auch mal ein bisschen die Unterschiede darzustellen.
Ja, und wie das umgesetzt wurde, das hören wir gleich.
Radio Free FM!
Der Podcast und die Sendung zur digitalen Agenda mit Ulm Zukunft Stadt geht heute um das Thema Luft- und Klimasensoren. Zu Gast im Studio ist Karim Taraf und Kai Weinmüller. Wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, wie das Projekt zustande kam. Und jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, dass wir mal beschreiben, wie genau das jetzt eingesetzt wird. Also es geht darum, dass innerhalb der digitalen Agenda ein Projekt zu Luft- und Klimasensoren ausgeschrieben wurde. Und Klimasensoren sollten so eingesetzt werden, dass die gesammelten Daten für alle sichtbar sind. Und wie genau und wo genau das gemacht wird, Karim, kannst du uns vielleicht mal erläutern?
Also in erster Linie, wir setzen uns dafür ein, dass Luftqualitätsdaten im Alltag Eingang finden, sei es beim Verkehrsmanagement, beim Gesundheitsmanagement, bei der Stadtplanung. Wir glauben fest daran, dass Luftqualitätsdaten in all diesen Facetten eine Rolle spielt und Rolle spielen sollte. Und dementsprechend setzen wir uns dafür ein, natürlich flächendeckender und auch visuell intuitiv dargestellt, auch die Luftqualitätsdaten anzuzeigen. Und der Hintergrund liegt auch darin, warum wir auch in diesem Projekt das Projekt sehr spannend fanden, uns da auch beworben haben, war dieser direkte Bezug zu den Luftqualitätsdaten. Es ging nicht nur darum zu prüfen, ob bestimmte Werte gemessen werden, ja oder nein, sondern die Kommunikation der Werte zu den Bürgern, aber auch innerhalb der Stadt, stand im Fokus. Und das finde ich immer sehr spannend und finde auch, das passt mit dem zeitgemäßen Smart City-Ansatz, wo es darum geht, wirklich den Informationsgehalt von Daten zu maximieren und nicht nur einfach des Messens willen, nur Luftqualität zu messen. Und vielleicht eine Anekdote, die vielleicht ein bisschen erklärt, wo geht denn die Reise hin, die wir mir gerne erklären, ist vom Mittelalter, von Bagdad im 9. Jahrhundert. Da gab es einen bekannten Mediziner mit dem Namen Ar-Razis und er wurde beauftragt, in Bagdad ein Krankenhaus zu bauen und dafür den besten Standort zu finden. Was hat er getan? Er hat überall in der Stadt rohes Fleisch aufgehangen. Und da, wo es am frischesten geblieben ist, hat er entschieden, dort baue ich das Krankenhaus. Das heißt, er hat Luftqualitätsdaten als Bezug genommen, um damit direkt eine Brücke zur Gesundheit zu schlagen. hat er gesagt, ich messe hier, wer möchte die Daten haben? Da hätte er wahrscheinlich sehr geringe Nachfrage gehabt. Hätte er gesagt, mein Mandat ist zu messen, wo es besonders schlecht wird, dann hätten alle einen sehr negativen Bezug zum Thema Luftqualität, was ja heutzutage leider aufgrund von sehr vielen Themen auch politisch passiert ist. Wir glauben aber fest daran, dass auch ein anderer Weg ist und dass es ein zukunftsfähiger Weg gibt, wenn man Luftqualitätsdaten im Gesamtbild einer Stadt für Maßnahmen nutzt, für Klimaschutz nutzt, weil Luftqualität, also Emissionen wie Feinstaub verursachen, tragen auch zur Klimakrise bei, beeinflussen auch die Mobilität, die Gesundheit, sogar die Nahrungssicherheit in Europa bis zu 15% Ernteverlust jedes Jahr durch tropospherischer Ozon, der ein Nebenprodukt aus Stickstoffdioxid ist, der in Städten entsteht. Also all diese Themen hängen mit Luftqualität zusammen. Deshalb fanden wir einen sehr guten Anfang eigentlich mit der Stadt zusammen, mal diese modernen Ansätze zu pilotieren, sagen wir es mal so.
Jetzt hat Marvel in Ulm bestimmt kein Fleisch aufgehängt, oder?
Nee, auch keine Kanarienvögel, die hat man auch früher in Minen benutzt, sondern das ist jetzt modernste Technologie, Internet der Dinge mit KI. Also die KI benutzen wir darin, dass wir die Messgeräte so antrainieren, dass sie robuste, belastbare Werte auch liefern können in Bezug zu den existierenden Standards, was man nutzt zur Messung der Luftqualität. Und dementsprechend ist ja auch die Technologie jetzt eine ganz andere. Aber die Philosophie ist erstaunlicherweise eigentlich sehr ähnlich.
Was heißt in dem Fall antrainieren? Was kann man bei Sensoren antrainieren?
Das ist jedes Stück Hardware. Vor allem, sagen wir mal, sehr komplexe Hardware kommt immer mit einem gewissen Software-Element. Software, um die Daten zu kommunizieren, die Daten darzustellen und in unserem Fall auch um die Daten, was die Störfaktoren wie Wind, Wetter, Luftfeuchtigkeit und so weiter, was ja auch bei Luftqualitätsmessung eine Rolle spielt, um das letztendlich maschinell und auch analog, also durch die Gehäuse zu korrigieren. Und das macht letztendlich bei uns das Thema die Software als Ergänzung, um eben, wie am Anfang gesagt, den Informationsgehalt aus den Luftqualitätsdaten zu maximieren und dementsprechend die Daten letztendlich zu plausibilisieren und darzustellen.
Du hast das ja vorher auch kurz angesprochen, dass es sehr viel Diskussion gab um solche Messdaten. Ist das dann sowas, was du dann auch mit antrainieren bezeichnet, also dass man dann zum Beispiel einen Unterschied macht, wie hoch das jetzt gehängt werden kann, weil man kann ja vielleicht nicht überall das an der gleichen Stelle auf, kann man das dann durch Software kompensieren?
Nee, also damit ist es jetzt nicht gemeint, sondern was damit gemeint ist, dass das sieht man auch an den gemessenen Messdaten, dass die Luftqualität und der Verkehr und Klima sehr stark voneinander abhängen. Also da vor allem auch klimatische Bedingungen beeinflussen sehr stark die Luftqualität und dementsprechend auch diese ganze Fülle an Informationen von Luftqualitätsdaten zu Verkehrsdaten, zu Wetterdaten darzustellen, zu kombinieren in der Plattform und möglichst also in höherer Frequenz anzuzeigen und zu korrelieren. Damit meine ich letztendlich, dass auch eine softwareseitige statistische Auswertung der Daten stattfindet, dass natürlich neben das, was bei einem Standardmessgerät passiert, eine Eichung der Messgeräte, das ist das, was ich dann auch damit gemeint habe.
Damit das plausibel auch dargestellt wird.
Genau, also einerseits ist das Thema der Messgeräte und das andere ist die Kontextsetzung der Luftqualitätsdaten mit dem Verkehr, mit dem Luftqualität. Woher kommt denn die gemessene Schadstoffbelastung? Damit man einfach versteht, wie die Sachen zusammenhängen. Und wenn ich mal Schadstoffwerte messe, weiß, wie das eigentlich, wie die Zusammenhänge innerhalb der Stadt sind. Weil es ja nicht so einfach ist, dass man einfach misst und sagt, das ist die Konzentration, sondern muss natürlich auch ein gewisser Kontext gebildet werden.
Und wenn man jetzt die anguckt, wo sind denn die in Ulm, wo stehen die und wie wurden die Standorte ausgewählt, nach was für Kriterien?
Also von unserer Seite war das Projektgebiet ja vorgegeben, das Projektgebiet in Eselsberg. Wir gucken uns natürlich immer an, dass dann gewisse Stunden und in welcher Höhe die Geräte mehr hängen dürfen und wo sie hängen und so weiter. Also keine Hinterhöfe und so weiter, sondern wir will natürlich das reelle Bild der Stadt natürlich erfassen. Und dementsprechend hat man auch ein möglichst heterogenes Bild, also da, wo stark gefahren ist, aber auch ganz ruhige Orte, Spielplätze und so weiter. Und natürlich, um dann so ein Spektrum aufzubauen von dem, was man messen kann. Und genau, ich weiß nicht, Herr Weinmüller, Sie hatten ja auch vom Projektgebiet dann auch noch die Auswahl getroffen, wo die Geräte sind. Genau.
Wir haben ja vielleicht unser Ansatzpunkt war ja, dass wir nachvollziehbare Klimadaten wollten. Wir wollten so ein bisschen Bewusstseinsbildung, Wissensaufbau machen und diese Daten auch monitoren, ja, und wie der Karim Taraf schon gesagt hat, auch ein bisschen den Querbezug herstellen zwischen Stadt und der Verkehrsplanung. Und dementsprechend hatten wir eben das Brettgebiet auf dem Eselsberg oben und haben jetzt da gesagt, für uns wäre es jetzt wichtig, mal zu sagen, also wir haben insgesamt, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben 5 Standorte. Und diese 5 Standorte wollten wir dann eben in dem Projektgebiet Eselsberg möglichst so verteilen, um die unterschiedlichen Gegebenheiten, die es eben auf diesem Eselsberg gibt, auch ein bisschen darzustellen. Und dementsprechend eben haben wir die Standorte so verteilt. Wir haben 2 Sensoren angebracht, einen in einem Kleingartenbereich, weil es auf dem Eselsberg eben sehr viele und sehr große Schrebergärten auch noch gibt. Und wir natürlich auch darstellen wollen, wie wichtig denn so eine grüne Lunge, so eine grüne Zone für so einen dicht bebauten Eselsberg ist. Wir haben einen Sensor angebracht an einem Spielplatz, der auch in einem Grüngürtel liegt. Also da hätten wir quasi dann wirklich 2 in einer nicht bebauten Umgebung, zum Teil auch schön verschattet, wo man auch so ein bisschen das Thema auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Ozonwerte mal so ein bisschen sich anschauen kann. Und dann haben wir wirklich mitten im Wohngebiet drin, wo es auch so einen kleinen Quartiersplatz gibt und einen Supermarkt, da haben wir einen Sensor angebracht, um mal zu sehen, wie ist es, wenn ich mich im Wohngebiet selber aufhalte, wie verhalten sich da die Werte. Und die anderen beiden Standorte sind an dicht befahrenen Hauptstraßen, will ich das mal nennen, beziehungsweise an großen Achsen, an großen Kreuzungen. Ja. Und so haben wir bei den 5 Standorten eben eine ganz tolle Mischung, wo man dementsprechend auch dann je nach Tageszeit und jetzt dann, wenn der Sommer kommt, dann auch, wenn die Temperaturen hochgehen, der Verkehr vielleicht durch die Corona-Situation wieder ansteigt, dann auch dementsprechend die Unterschiede auch sehen kann.
Ja, und die einzelnen Unterschiede zwischen den Stationen können wir gleich noch mehr hören und dafür gibt es einen kleinen Musiktake.
Radio Free FM.
Wow! Luft- und Klimasensoren sind das Thema heute in der Digitalen Agenda Podcast und Sendung. Und zu Gast im Studio sind Kai Weinmüller von der UNW und Karim Taraf von Havadava. Es ging bis jetzt um die Aufstellung von Klimasensoren am Eselsberg, um Daten zu sammeln für Luft- und Klimazustände in Anführungszeichen. Und wir haben uns jetzt ganz ausführlich darüber unterhalten, warum man das überhaupt macht und warum es das Projekt gibt. Und jetzt würden wir doch mal gerne auch wissen, was kommt denn da raus? Wo kann man mal die Daten sehen und was sagen dann die Daten?
Zur Sichtbarkeit, wir haben eine öffentliche Webseite eingerichtet, die seit Dezember letzten Jahres online ist. Ich sage mal kurz den Link, das wäre ulm.svc.havadava.com. Der Link wird dann auch im Podcast noch als Information nachgereicht in dem Text zu dem Podcast. Die Seite ist öffentlich zugänglich. Wir haben die 5 Standorte und gemessen worden die Werte Ozon, Stickstoffoxide, Feinstaub in 2 Qualitäten, Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Ja. Das sind die Sachen, die wir dort messen. Wenn ich auf die Webseite gehe, ich erzähle es mal bloß kurz, dann habe ich die 5 Standorte. Ich kann die 5 Standorte einzeln anklicken und sehe dann eben die Echtzeitwerte von diesen Parametern, die ich da abfragen kann. Ich sehe auch eine kleine Bewertung. Ich habe so Schieberegler, wo ich ein bisschen mal schauen kann, in welchem Bereich da die Werte liegen. Und ich kann auch dann in gewisse Zeitreihen reingehen und mir diese angucken. Und was wir noch zur Verfügung gestellt haben, das sind Erläuterungen, die kommen dann monatlich, auch von Havadava, wo dann ein bisschen auch Hintergründe dann erzählt werden von dem Monat und wie die Messergebnisse denn zu bewerten sind und was die aussagen.
Ja, Karim, da könntest du uns vielleicht auch jetzt noch mehr dazu sagen, was wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass es unterschiedliche Standorte sind und da kann man dann eben auch schon was sehen.
Ja, also natürlich ist es noch in unseren Frühphasen das Projekt, da kann man keine pauschalen Antworten geben. Wir messen seit 4 Monaten, glaube ich, insgesamt. Aber natürlich zeichnet sich da ein gewisses Bild ab für die unterschiedlichen Standorte, gewisse Profile. Aber wie gesagt, es ist noch zu früh, um unsere absolute Ergebnisse zu liefern. Aber beispielsweise konnte man sehr gut im Februar, zwischen dem 22. und dem 26. Februar, sehr gut die, weiß nicht, ob man sich daran erinnert, in den Nachrichten, dieses Thema Sahara-Staub, also PM10-Werte gingen sehr stark nach oben. Das konnte man sehr gut sehen in den Messwerten, auch fast gleich an allen Standorten. Da gab es jetzt nur, geringere, weniger Standorte, obwohl, ja, da gab es noch ein paar Standorte, wo es dann nicht so deutlich war. Aber es war auch, wie man es zu erwarten hat, dass natürlich die ruhigeren Bereiche, wie zum Beispiel bei den Spielplätzen, auch bei den Grünanlagen, eine geringere Belastung haben, aber viel sensibler gegenüber dem Wetter als dem Verkehr. Also der Unterschied liegt jetzt nicht so groß, dass man dass er sehr, sehr deutlich ist, oder an manchen Tagen ist der Unterschied sehr, also relativ überschaubar. Diese Aufbereitung ist natürlich, dass man jeden Datenpunkt in Echtzeit das analysiert, sondern man sieht die ganze Tagesablauf, aber man sieht ganz gut die 2 Peaks, also morgens um 8 und nachmittags so ab 18.30 Uhr. Man sieht auch die unterschiedlichen Standorte, wie sie sich entwickeln. Vielleicht ist ein Standort während der Woche, sagen wir mal, höher belastet als ein anderer, aber am Wochenende viel ruhiger. Also da ist auf jeden Fall ein sehr heterogenes Bild. Und da kann man auch gucken, woher die gemessenen Schadstoffe herkommen, also aus welcher Windrichtung. Das ergibt auch ein spannendes Bild, was letztendlich die Bebauung angeht, Parkplätze, Straßen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch bringt das diese Analysen, die wir monatlich machen, auch das Ganze im Kontext von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind. Und das zeigt auch immer eigentlich sehr guten, sehr interessante Zusammenhänge, wo man Inversionswetterlagen erkennen kann, wo man auch, wie gesagt, wie das Thema des Sahara-Staubes auch erkennen kann. Also wo die klimatischen Bedingungen auch eine sehr gute Rolle spielt, was man gerade misst. Also das ist jetzt ganz grobe Erklärung, weil es natürlich sehr früh ist, aber nimmt sich natürlich aus, dass da gewisse spannende Erkenntnisse eigentlich in den kleineren Details ergeben.
Und das heißt, solche Dinge wie die Sache mit dem Sahara-Staub, das ist ja echt total spannend. Man ist eingebettet in so eine globale Zusammenhänge und das ist einem lokal eigentlich gar nicht so bewusst. Und mit sowas wird es dann deutlich. Das wird dann auch immer in einem Blog oder in einem Text dazu erläutert und von euch.
Genau, also der Bericht wird zu fast 95% automatisch generiert, aber natürlich aus Grafiken entsteht er auch natürlich mit einer Beschriftung, aber damit man interpretieren kann oder zumindest ansatzweise interpretieren kann, das, was man gerade in den Grafiken sieht, da gibt es immer am Anfang einen kleinen Text dazu, der beschreibt, was generell der Trend ist, welche Werte werden erreicht. Wo, an welchen Wochentagen sind die Werte höher als in anderen und so weiter.
Kann man dann da auch andere Dinge erkennen, die jetzt nicht überregional, überregional wäre ja auch zum Beispiel sowas wie Corona. Natürlich misst man hier jetzt noch nicht so lange, aber gibt es da aus anderen Projekten, die ihr macht, Erfahrungen?
Ja, also wir haben uns sehr früh schon letztes Jahr uns angeguckt, ja, wie hat sich der Lockdown ausgewirkt in München, haben uns auch Bewegungsdaten geholt und das Ganze korreliert, haben auch gesehen, dass da ein sehr enger Zusammenhang war, wobei dann der relativ schnell letztes Jahr wieder hochging, während die PKW-Zahlen stiegen, aber die Leute haben die ÖPNVs vermieden. Und das kann man auch sehr gut an den Daten eigentlich erkennen. Das haben wir auch online auf unserer Webseite, hat man das auch noch gepostet. Also diese kompletten Berichte, wie sich das ausgewirkt hat in Mainz. gab es Ähnliches, wo man sich angeguckt hat, ja, wie hat sich vorher und nachher die Luftqualität oder während des Lockdowns die Luftqualität entwickelt. Und spannend in dem Kontext ist immer eigentlich genau das, wenn man die Daten roh sich anguckt, da kann es Fälle geben, wo man sieht, das hat sich ja überhaupt nicht in der Luftqualität verändert. Heißt, ein reduzierter Verkehr hat überhaupt nicht zur Verbesserung der Luftqualität geführt. Wenn man aber Variablen wie Wind beispielsweise hinzunimmt und statistisch natürlich das Ganze analysiert und korrigiert, was klimatische Bedingungen letztendlich für eben Veränderungen in der Luftqualität führen, da sieht man ganz klar, dass sich die Luftqualität um ein paar Mikrogramm verbessert hat und auch, dass der Verkehr signifikant abgenommen hat. Also das waren immer so die ersten Themen, ja, wie hat sich die Luftqualität im Lockdown was wir auch sehr stark als Trend sehen, ist das Thema, ja, wie kann ich die Luftqualitätsdaten, die in Echtzeit, aber auch prognostiziert geliefert werden können, mit meiner Lichtsignalanlagensteuerung, also mit dem Verkehrsmanagement kombinieren. Wie kann ich das Verkehrsmanagement umweltsensitiv steuern? Das heißt, wie kann ich so sicherstellen, dass die Auslastung bestimmte Schwellenwerte nicht überschreitet. Es gibt auch Projekte, wo das Ganze in Bürgerapplikationen integriert wird und da werden Luftqualitätsdaten neben Polleninformationen und neben generelle Daten letztendlich zum Klima geliefert. Bis zu 72 Stunden Prognosen gibt es dazu. Wir hatten auch in Belfast in Irland ein Projekt, wo man das Ganze aus gesundheitlicher Sicht interpretiert hat. Das heißt, man hat sich angeguckt, wie ist das Expositionsrisiko oder wie ist das Expositionsprofil je nach Postleitzahl für die Stadt, innerhalb der Stadt. Da haben wir auch mit dem Gesundheitsministerium da gearbeitet, haben auch Daten geliefert zur Nutzung von bestimmten Asthma- und CPD-bezogene Krankheitsbildern. Wie kann man das besser managen, dass man ein geringeres Risiko hat für bestimmte Entwicklung von Asthma-Attacken beispielsweise oder bestimmte Krankheitsbildern, Symptome letztendlich von diesen Atemwegserkrankungen. Und all diese Themen kann man letztendlich auf Luftqualitätsdaten basieren. Was jetzt auch vermehrt kommt, also was wir jetzt noch in der Entwicklung haben, ist, also das Thema Verkehrsmanagement habe ich ja in Mainz genannt. Auch das Thema Hitzeinseln wird vermehrt in Städten nachgefragt. Das hätte jetzt weniger mit Luftqualität zu tun, aber eher mit Klimasensoren, weil Hitzeinseln letztendlich ja auch vor allem im Sommer zu affektiert auch die Gesundheit und führt auch zu gewissen erhöhten Emissionen und so weiter. Das heißt, das auch zu kartografieren. Also generell sehen wir eine sehr starke Bewegung in Deutschland, aber auch global, das Thema Luftqualität und Klima in diese Entscheidungsfindung zu integrieren und Daten möglichst mit moderner Technologie zu erheben, um diese auch für diese Maßnahmen bereitzustellen.
Und wenn man das mal nochmal vom technischen Standpunkt aus betrachtet, das heißt, das, was du ja jetzt noch alles so geschildert hast, war so, was die andere Städte und Kommunen machen mit den Daten oder wie, in welcher Richtung sie sie betrachten. Gibt es denn auch Dinge, die jetzt so technischer Natur sind, die anders sind? Also hier in Ulm werden denn die Daten auf einer Webseite bereitgestellt. Was machen da andere noch?
Also im Grunde genommen ist die Technik ein sehr großer Sprung nach vorne, wenn ich das vielleicht für die Zuhörer einfacher darstelle. Wenn eine Stadt flächendeckend ermessen möchte, dann gibt es entweder die großen Messcontainer, die sind sehr teuer, sehr komplex und können nicht einfach irgendwo hin platziert werden. Oder Städte gehen und nutzen Passivsammler. Das macht man hier in München beispielsweise, 20 Passivsammler. Das sind kleine Reagenzgläser, die man manuell aufhängt und in München nach 3 Monaten manuell abhängt, zu einem Labor schickt. Das wird dann analysiert in einer Excel-Sheet wieder zurückgeschickt, wo man das dann 6 Wochen später online stellt. Und das Ganze für 20 Passivsammler, das lässt sich München jedes Jahr zu 100.000 Euro kosten. Und dann hält man Daten, 4 Datenpunkte pro Jahr, nur für NO2. Also andere Parameter werden nicht abgedeckt. Und natürlich, wenn man sich überlegt, Smart City-Anwendungen, Gesundheit, Verkehr, da braucht man Daten nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Und das ist natürlich erstmal der technische Vorsprung, den wir auch, den der Markt letztendlich bringt, im Vergleich mit etwas, was bisher sehr analog und händisch gemacht worden ist. Und dann kommt der zweite Aspekt, den wir sehr froh auch in Ulm mit Ulm zusammenzugehen, auch die Bürgerbeteiligung. Wie kann man Bürger bei der, wie kann man die Daten mit den Bürgern kommunizieren und wie kann man daraus auch Rückschlüsse ziehen für die eigene Stadtplanung, weil es ist für das Thema Luftqualität sehr wichtig, nicht nur die Datenhoheit, auch die Deutungshoheit zu behalten. Mittlerweile sagt ja jede Apple-Wetter-App der Luftqualitätsindex in meiner eigenen Stadt und öfters basierend auf nur die wenigen Datenpunkte, die eine Stadt hat. Aber so, wenn man natürlich in Bürgerforen in das Ganze aufbaut, in unterschiedlichen Plattformen das Ganze auch zeigt für die Bürger, dann ist es einfacher natürlich, sich auf die Stadt zu verlassen, was die Luftqualitätsdaten angeht, weil man weiß ja nicht, was für Rechnerei letztendlich in diesen Luftqualitätsindizes, was sehr viele Anbieter mittlerweile machen, basiert. Also das Beste ist nach wie vor die eigene Messung natürlich und das Ganze noch eingebunden. Also vom Technischen her kommen sehr viele Themen gerade zusammen.
Also das ist ja, das eröffnet gerade einen ganz anderen Blick. Das Thema heißt Luft- und Klimasensoren, aber es geht ja mehr als um nur technische Sensorik, sondern es geht halt um die gesamte Sicht auf Daten, den Umgang mit Daten und die Auswertung mit Daten. Was heißt dann eigentlich Havadava, was der Name?
Havadava bedeutet Luftmedizin oder Luftreinheit in mehr als 8 Sprachen, also von Zentralasien Hindi, Pashto, Urdu zu Malaysisch und Indonesisch, zu Swahili in Afrika, zu Arabisch in Mittleren Osten und Afrika, zu Persisch. Also mehr als 2 Milliarden Menschen würden genau diese beiden Wörter verstehen, Hava wie Luft und Dava wie Medizin. Das zeigt auch generell dieser globale Trend letztendlich zur Integration letztendlich von Luftqualitätsdaten im Alltag.
Also um Luftmedizin geht es heute in der digitalen Agenda und wie das in Zukunft weitergeht mit der Luftmedizin, das hören wir gleich.
25 Jahre FreeFM.
Ja, Luft- und Klimasensoren ist das Thema, Luft- und Klimasensoren in Ulm ist das Thema der digitalen Agenda im Podcast und in der Sendung. Zu Gast im Studio sind Karim Taraf und Kai Weinmüller. Und gerade haben wir gehört, dass es weitaus mehr ist als nur Sensorik, sondern es geht insgesamt in dem Projekt eigentlich um eine Luftmedizin. Und das ist ja schon so der Ausblick in die Zukunft. Was kann man dann überhaupt noch mit Luftqualitätsdaten alles machen, Karim?
Also generell bewegt sich der Trend in Richtung des Luftqualitätsmanagements. Das heißt, dass Luftqualitätsdaten in Kombination mit anderen Daten für bessere Entscheidungen und Handlungswege und handlungsrelevanten Informationen kombiniert werden. Sei es für die Stadtplanung, sei es für Immobilienbewertungen, sei es für Gesundheitsmanagement, Verkehrsplanung. Dass es nicht mehr einfach ein Thema ist, wo man ein Gutachten erstellt, die Luft ist gut oder schlecht, nicht so binär, sondern die räumliche und zeitliche Auflösung ermöglicht natürlich neue Ansätze. Und das sieht man auch nicht nur in Deutschland als große Bewegung, die wir natürlich begleiten wollen, sondern das sieht man auch global. Also die in den USA beispielsweise, gerade mal vor 3 Monaten hat das Government Accountability Office eine Empfehlung an die neue Regierung gegeben, den kompletten Luftqualitätsmessnetzwerk in den USA zu modernisieren. In meiner Heimatstadt in Kairo hat die Weltbank zusammen ein Projekt mit dem Umweltministerium gestartet, um Luftqualitätsmanagement zu integrieren, die ganzen Busse auf elektrische Busse umzustellen und so weiter. Also wir sehen schon, dass das Thema Luftqualität nicht nur so eine Disziplin ist, wo man einfach Sensorik hinstellt und misst und dann ein Gutachten erstellt und das war's, sondern dass das schon eine Richtung geht, wo das in die Stadtsteuerung und in die Maßnahmepläne und in die Verkehrspläne und so weiter auch integriert wird. Also zumindest stehen die Zeichen so in dieser Richtung.
Ja, da gibt's ja weltweit einige gute Beispiele, wo man einiges tun kann. Ich selber habe zum Beispiel schon Accra gesehen, wo es sehr schlimm ist. Und mein Bruder hatte zeitlang in Peking gewohnt. Das ist ja auch sehr bekannt, wo man einfach sehr viel tun kann mit den Luftqualitätsdaten. Da aber die Frage, was macht denn Ulm jetzt genau mit den Luftqualitätsdaten?
Ja, vielleicht dazu auch nochmal ein kurzer Ausblick. Also unser Projekt läuft noch bis zum Jahresende. Ja? Das heißt, die Projektlaufzeit wird dann dort enden. Das heißt, wir haben dann 1 Jahr lang Daten gesammelt. Was wir natürlich in Ulm, wie schon angesprochen, monatlich machen. Wir analysieren mit Havadava zusammen monatlich eben die Messwerte. Ja, wir geben auch wirklich sehr detailliert den Bericht darüber raus, wo man sich ein bisschen anschauen kann, wie das da zusammenhängt mit Windrichtung, wo kommt die Belastung her. Ja. Unser Ziel ist ja, dass wir jetzt innerhalb dieses Jahres uns noch viel besser vernetzen innerhalb von Ulms. Also ich sag mal Ulm, wir fangen jetzt mit diesem Thema Luft- und Klimadatenmessung eigentlich auch an, läuft auch seit Dezember. Das heißt, aus unserer Sicht auch ganz klares Ziel, das Projekt mehr publik zu machen, Werbung dafür zu machen, gucken, dass das auch in eine Bürger- und Stadtgesellschaft reinkommt, sowas, ja, dass das Thema ankommt, dass einfach mehr Informationen auffließen, was denn das bedeutet, weil für viele ist es natürlich nur sehr abstrakt, dass man da Werte misst, aber natürlich ist unser Ziel schon, dass wir auch, ich sag mal, an viele Entscheider auch mal herantreten. Der Karim Taraf hat schon angesprochen, diese ganze Vernetzung mit Verkehr, mit Verkehrssteuerung, mit ÖPNV, ja, mit mit Klimabedingungen auch im Sommer vielleicht. Also geht es auch um Fahrradfahrer, um Fußgänger, um Wege zur Arbeit, ja. Also sage ich mal, habe ich Parks, habe ich da große Straßen. Ja, jetzt aktuell gibt es ein tolles Projekt auch mit Begrünungen, ja, wo man dann mit Verschattungen, wo man auch da mal gucken kann, was bringt denn. Also für uns ganz wichtig eben, dass man mal einen Einstieg bekommt in dieses Thema, wie messe ich denn, wie kann ich messen und was kann ich messen, wie vernetze ich das. Ja, es werden in Ulm sicherlich auch noch andere Dienste demnächst auch angeschafft werden. Also wenn es um Digitalisierung geht, um Verkehrsdaten, auch um Verkehrsplanungen. Und natürlich wäre für uns dann schon die Idee, die Daten zu verschneiden. Weil das Interessante, hat man gesehen an unserem Projekt, wenn wir viele Daten haben und die verschneiden, kommt man eben zu tollen Aussagen. Also mit Windrichtung, mit Luftmessungen, mit Verkehrsdaten, mit Verkehrsströmen. Ja, und das wäre für uns so ein Ziel, dass man das einfach etabliert über dieses Jahr hinaus auch noch fortführen kann, hoffentlich. Ja, wir haben jetzt ein kleineres Projekt, das wir parallel starten werden in den nächsten Wochen in der Innenstadt, wo wir das mal so versuchen wollen, wie wirkt sich denn, was bringen uns denn Daten, wenn wir die in der Innenstadt messen und genau darüber hinaus eben mal schauen, wie man sowas etablieren kann, in andere Quartiere das Thema mal auszurollen. Das wäre so ein Ziel von uns.
Was passiert noch in dem Projekt?
Wir haben noch eine Informationsveranstaltung, eine öffentliche, zu diesem Thema Luft- und Klimasensoren in Ulm geplant, nämlich am 22.04. von 19 bis 20.30 Uhr. Wird wieder eine Online-Videokonferenz sein. Anmelden kann man sich unter info@unb-ulm.de. Dort werden wir nochmal ausführlich das Projekt vorstellen, auch was andere Städte machen, was Ulm genau macht und gehen dann gerne auch auf Fragen ein.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wenn wir dann alle mal sehen, dass wir in der Innenstadt 40 Grad im Schatten haben, dann müssen wir vielleicht nicht zum Einkaufen fahren. Karim, wie siehst du dieses Projekt im Kontext von anderen Projekten, die du kennst? Ist das eine gute Richtung, in der sich Ulm bewegt?
Also ich denke, auch im Vergleich jetzt, im bundesweiten Vergleich ist Ulm eigentlich, was Smart City-Themen angeht, bisher sehr weit vorne gewesen. Hatten wir auch schon, also einer meiner Gründer kannte auch das Datenportal, was Ulm eigentlich sehr frühzeitig in Deutschland entwickelt hat, schon von vorher. Also dementsprechend sehen wir auch da, also wenn wir darüber reden, dass die Messungen sehr frühzeitig sind, das liegt auch daran, dass die ganze Disziplin noch in den Kinderschuhen steckt. Und da sind wir natürlich froh, auch, dass das Projekt stattgefunden hat und dass wir auch da mit einer Stadt zusammenarbeiten, die auch da diese Themen zusammenbringt. Es läuft ja gerade diese Förderprogramme für Städte beispielsweise von der Bundesregierung, wo Konzepte erst jetzt entstehen, für Themen, die eigentlich hier schon in die Umsetzung kommen. Deshalb finde ich das natürlich super spannend und bin auch gespannt, wie das dann in Zukunft sich entfaltet und weitergeht.
Ja, und wir als Bürger sind natürlich auch gespannt und finden das ganz toll, ich zumindest, dass ich sowas jetzt sehen kann und dass mir sichtbar gemacht wird. Und in dem Zusammenhang bedanke ich mich herzlich bei Karim Taraf von Firma Havadava und bei Kai Weinmüller vom Ulmer Initiativkreis Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, dass ihr da wart und uns dieses Projekt erklärt habt und euch mit der Luftgesundheit und Luftmedizin beschäftigt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ulm. Zukunft. Stadt. Der Podcast der Digitalen Agenda Ulm.